Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Hallo zusammen.
Hallo! Heute sind Maren und ich wieder zusammen in einer Aufnahme und freuen uns sehr.
Genau, und wir sprechen über Vorbilder, über weibliche Vorbilder, wenn es um Sexualität geht. Und zwar, weil, wir haben es, glaube ich, in den ersten ein, zwei Folgen erwähnt, uns das wahnsinnig gefehlt hat, Vorbilder zu haben, die so für so eine ermächtigte, entfaltete weibliche Sexualität stehen.
Und es gar nicht so einfach ist, Vorbilder zu finden in diesem Bereich. Ich würde einmal sagen, generell weibliche Vorbilder und dann noch speziell der Bereich weibliche Sexualität.
Ja. Total. So, warum ist das so, Pia?
Wollte ich auch gerade sagen. Steigen wir gleich ein. Warum ist das so? Einmal ist das so, weil Frauen gecancelt werden, um es jetzt ganz doof zu sagen. Es gibt auch ein ganz tolles Buch dazu, das heißt Beklaute Frauen. Da geht es nicht allgemein um weibliche Sexualität, sondern in der Historie, was Frauen alles geleistet haben, was ihnen aber aberkannt wurde und von Männern geklaut wurde und die sich das dann aufgeschrieben haben, dass das ihr Verdienst war, irgendwelche Erfindungen, wissenschaftliche Neuerungen, sonst irgendwas. Und da steckt das patriarchale System dahinter, dass einmal Frauen weniger ernst genommen werden und wurden, wenn sie irgendwas Bahnbrechendes, Tolles, sonst wie beizutragen haben und deswegen in der Geschichte häufig die Namen auch ihrer Männer verwendet haben, ganz bewusst. Und auch patriarchales System, Männer haben sich einfach übergestülpt und haben gesagt, ist jetzt meins. Und weil natürlich Männer sehr viel glaubwürdiger sind und sehr viel seriöser als Frauen, wurde ihnen dann geglaubt.
Ich merke schon, wenn du darüber sprichst, du bist damit so richtig im Reinen.
Ja klar, ja.
Okay, und jetzt habe ich gerade noch gedacht, genau, also es gibt sozusagen dieses Unsichtbarmachen, Zensieren von Figuren in der Geschichte, die da eine Vorbildfunktion hätten einnehmen können. Und dann natürlich auch noch so ein Verzerren und vollkommen verdreht darstellen im Nachhinein. Also da fällt mir sofort, als du es jetzt gerade gesagt hast, kam mir sofort Maria Magdalena so in den Sinn. Weil die, finde ich, ein sehr gutes Beispiel ist für, ich meine, die wird ja im Allgemeinen immer so ein bisschen so eben als, ja, als Hure gehandelt. Und wenn man sich da mal ein bisschen tiefergehend auseinandersetzt, zeigt sich, dass es auch Varianten von Texten gibt, die Maria Magdalena als eine unglaublich selbstermächtigte Frau beschreiben, die mit ihrer Sinnlichkeit, ihrem Körper, ihrer Weiblichkeit und ihrer Sexualität, und zwar ganz, ganz besonders ihrer Sexualität tatsächlich, wahnsinnig gut im Kontakt war. Und das finde ich zum Beispiel total spannend. Also, dass es da so ganz andere Perspektiven zu gibt und sie jetzt aber in patriarchalen Strukturen eben dann als Hure bezeichnet werden musste, weil als ermächtigte, selbstermächtigte Frau in ihrer Sexualität so zu stehen und ebenbürtig und auf Augenhöhe mit Jesus, geht natürlich nicht.
Mini-Memo. Maria Magdalena. Maria Magdalena wird bis heute oft als reumütige Sünderin erzählt. Doch HistorikerInnen zeigen, dieses Bild entstand erst im 6. Jahrhundert, als Männer der Kirche mehrere Frauenfiguren zu einer gefallenen Frau vereinten, was ein Muster ist, das weibliche Autorität klein macht. In früheren christlichen Texten außerhalb der späteren Bibel erscheint sie ganz anders. Sie ist eine Vertraute Jesu, spirituelle Lehrerin und Zeugin der Auferstehung. Eine Frau, die denkt, fühlt, handelt und nicht durch den Blick anderer definiert wird. Ihre Geschichte zeigt, wie schnell weibliche Selbstbestimmung entwertet oder sexualisiert wird, besonders wenn Körperlichkeit und spirituelle Tiefe zusammenkommen. Und sie erinnert daran, dass weibliche Freiheit nichts Neues ist. Sie war da, nur wurde sie oft überschrieben.
Meine Frage wäre jetzt, ob du noch andere Aspekte dazu hast, was du denkst oder weißt. Warum gibt es so wenige weibliche Vorbilder, vor allem in Bezug auf Sexualität?
Ja, also ich probiere jetzt, mich nicht zu sehr zu wiederholen, weil das im Prinzip ja alles auch Themen aufgreift, die wir schon ganz häufig erwähnt haben hier in Folgen. Und gleichzeitig ist es etwas, was sich durchzieht. Und das ist einfach die Beschämung und Tabuisierung von weiblicher Lust über jetzt Jahrhunderte hinweg, die stattgefunden hat, die natürlich nicht nur zu dieser Zensur geführt hat, die du gerade beschrieben hast, sondern einfach auch dazu, dass es für Frauen auch tatsächlich total schwer war, überhaupt in einer ermächtigten Sexualität anzukommen und insofern sich als Vorbild in irgendeiner Form so richtig anzubieten, würde ich jetzt mal sagen.
Wer hat dich begleitet in Bezug auf deine weibliche Sexualität? Mhm. Wer sind deine Vorbilder?
Oh, ich finde das so krass. Ich hätte mich ja fast drauf gefasst machen können, dass diese Frage kommt.
Surprise!
Ich finde es gerade beeindruckend, wie sehr in mir gerade so ein Dong, niemand. Also so ein, oh mein Gott, und so eine totale innere Suchbewegung von, oh, da muss doch irgendwas sein. Und ich glaube, das, was mich dann maßgeblich mit beeinflusst hat, sind dann eben so Dinge wie eben, keine Ahnung, mir kommt zum Beispiel Britney Spears in den Kopf. Weißt du, so halt irgendwie, was man damals als Kind, irgendwie so während man dann so in die Pubertät kam, irgendwie so an Medienkonsum hatte. Und da war natürlich irgendwie MTV damals und Britney Spears so Popstars. Und die Art und Weise, wie die sich mit ihrer Sexualität gegeben haben, weil die ja immerhin, genau, ich schätze mal, die waren ja dann dadurch irgendwie eine Vorbildfunktion, weil sie eine Art und Weise aufgezeigt haben, wie man sein kann mit seinem Körper und seiner Sinnlichkeit. Also was ich tatsächlich sagen kann, was mir jetzt gerade erst auffällt, ist, dass ich bestimmt Menschen gehabt hätte, an denen ich mich hätte orientieren können, aber ich habe sie zum gegebenen Zeitpunkt noch verurteilt.
Ah.
Dam.
Okay.
Warum? Weil ich natürlich internalisierte patriarchale Glaubenssätze und so hatte. Also ich habe es mir selbst nicht erlaubt, in meiner Sexualität irgendwie ganz zu sein und fand es entsprechend total befremdlich, wenn andere Frauen da mit sich selbst an der Stelle so ermächtigt und verbunden waren. Also so ein, also zum Beispiel, ich erinnere mich, dass ich das teilweise total verurteilt habe, so als Jugendliche, wenn andere Jugendliche um mich rum irgendwie so ihre Brüste so total zur Schau getragen haben oder so, wo ich heutzutage sagen würde, you go, girl, weißt du, so jedem seins und BH, kein BH, irgendwie sei so nackt, wie du willst und find's total toll, wenn das aus so einer befreiten, irgendwie selbstbestimmten Haltung herauskommt. Und damals hatte ich sicherlich noch so dieses,
ja,
irgendwie, ja, ich würde mal sagen, so Slut-Shaming. Natürlich hat man das mitgemacht früher.
Ja.
Ja,
das finde ich ganz spannend. Hm?
Mini-Memo.
Slut-Shaming und innere Kritikerin. Slut-Shaming beschreibt die Abwertung von Frauen aufgrund ihrer gelebten oder vermuteten Sexualität. Wie zum Beispiel, sie kleiden sich freizügig, sie zeigen ihre Lust oder sie haben viele SexualpartnerInnen. Viele von uns haben diese Muster als Jugendliche übernommen und nach innen gerichtet. Die innere Stimme, die andere Frauen billig nennt, schützt uns oft vor der eigenen Angst, selbst als zu viel zu gelten. Wenn du merkst, dass du andere Frauen oder dich selbst für sichtbare Lust verurteilst, ist das kein persönlicher Makel von dir. Es ist ein erlerntes Schutzmuster in einer Kultur, die weibliche Lust schnell moralisiert.
Ja. Wie ist es bei dir? Wer hat dich so begleitet? Was war da so los?
Also, Dr. Sommer war jetzt ein sehr gutes Stichwort. Ich würde auch sagen, dass mich das in meiner Jugend vor allem sehr begleitet hat. Und vor allem, das kam, glaube ich, erst später, dass da eine Doppelseite hinter den Dr. Sommer-Fragen war, auf denen einmal eine nackte Frau und einmal ein nackter Mann abgebildet waren. Und dann wurde halt ein ganz normales Interview mit denen geführt.
Mhm.
Aber sie waren halt nackt abgebildet.
Ja.
Und dass ich das, glaube ich, sogar noch spannender fand, diese nackten Menschen da, besonders diese nackte Frau, als die Dr. Sommer-Fragen.
Mhm.
Wie war es bei deinen persönlichen, also hast du persönliche Vorbilder?
Ja, genau, finde ich gut. Ich habe nämlich jetzt auch Lust, so drüber zu sprechen, weil es ist alles so ein bisschen erschreckend. So, oh mein Gott, sie fehlen. Okay, jetzt sprechen wir mal drüber, was gibt es tatsächlich für Vorbilder? Und ich würde mal sagen, ich habe vorhin echt so ein bisschen nachgedacht, auch ein bisschen recherchiert und so. Und das, was mir aber am meisten als Vorbild dient gerade, sind tatsächlich Menschen in meinem Umfeld. Ich bewege mich da mittlerweile in so Kreisen, die sich da sehr befreien. Und ich merke, dass es mir immer wieder ein Vorbild ist, wenn ich merke, dass Frauen um mich rum tatsächlich einfach erstmal mit ihrer Sinnlichkeit im Alltag in Kontakt sind. Und ich merke das dadurch, dass die zum Beispiel es sich erlauben, Genuss durch Geräusche einfach rauszulassen.
Ja.
Ja. Sie strahlt mich an, die Pia hier. Das sieht man jetzt nicht. Ja, und es gibt da so ein paar in meinem Umfeld, wo ich wirklich immer wieder so eine Erlaubnis dann auch auf mich überspringen fühle, die dann irgendwie so was ganz Wohliges machen, weiß ich nicht, ob sie sich gerade irgendwie zum Beispiel bei mir ankuscheln mal einen Moment und dann so ein kommt oder so ein
ja, schön.
Ja, genau, und das hat natürlich irgendwie so wirklich, das hat an manchen Stellen was wirklich an Sexualität erinnert und ich glaube, dass es für einige sicherlich was Befremdliches da drin hat. Und ich feiere es total. Ich denke mir einfach nur, ja, da sind wir wieder beim Thema. Sinnlichkeit und Genuss gehört nicht nur in die Sexualität. Ne? So dieses Aufbrechen und das ganze Leben darf ekstatisch sein und so. Und das ist mir ein echtes Vorbild, da diesen Genuss zuzulassen und auch also die Frauen, die das machen, empfinde ich auch wirklich als in ihrem Körper gut angekommen und mit ihrem Körper so im Kontakt. Und es gibt tatsächlich auch, fällt mir jetzt gerade auch erst ein, es gibt eine Gruppe, von der ich ein Teil bin, die nennt sich Ekstase-Forschungsgruppe. Habe ich hier noch gar nicht erzählt.
Nee, erzähl mal.
Das ist eine Gruppe von Frauen. Und ich finde, man könnte sagen, das, was wir machen, ist, wir schaffen uns untereinander so gegenseitige Vorbildfunktionen, auch eben aufgrund der Abwesenheit von Vorbildern im Außen und so einem, okay, da geht's lang. Forschen wir gemeinsam, wie empfindet jede von uns Ekstase und was ist unser jeweiliger Zugang dazu? Und dann teilen wir so. Und ich finde das total spannend. Da stellen sich dann so Dinge raus, wie die eine sagt dann, für mich ist Ekstase so ein sich dem Leben so ganz hingeben und in so eine totale Öffnung allem gegenübergehen. Und darin empfindet dann eine was total Ekstatisches. Und ich zum Beispiel habe eher sowas, wenn ich in meinem Feuer und in meiner Leidenschaft sein kann, dann entsteht für mich irgendwie so ein Ekstasegefühl und sowas. Und dann beschreiben wir uns das gegenseitig und manchmal auch so ein bisschen so Körperarbeit ist mit drin und sowas. Und da ist total viel für mich drin, weil ich darin total erkenne, okay, also die Zugänge zu sowas Ekstatischem sind total unterschiedlich.
Ja, ja.
Und jeder hat da so ganz unterschiedliche Qualitäten und so. Und das ist irre spannend.
Ah, das finde ich schön. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, über diese verschiedenen Zugänge. Das ist ein guter Impuls. Danke. Mhm. Schön.
Ja, wie ist es denn bei dir? Was sind für dich reale Vorbilder?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich eine Frau gibt, die ich an sich toll finde.
Mhm.
Das ist Emma Watson.
Ah.
Weil sie tatsächlich, also ich bin durch sie gekommen, wie wahrscheinlich die meisten, durch Harry Potter. Und
ich bin auf sie gekommen.
Was habe ich gesagt?
Durch sie gekommen. Also, man kann ja auch sein, dass du irgendwie, dass da was lief.
Leider nicht.
Vielleicht lassen wir das sogar drin.
Auf jeden Fall auf Emma Watson bin ich durch Harry Potter gekommen und ich weiß gar nicht, ob wir ein Jahrgang sind. Auf jeden Fall sind wir ungefähr im gleichen Alter. Und deswegen war es, dass ich mich schon immer durch diese Harry Potter-Filme, sie so eine Art Identifikationsfigur war für mich.
Hm.
Und sie eine der ersten Menschen war, von denen ich mitbekommen habe, die sich mit dem Thema Feminismus medial in der Öffentlichkeit auseinandergesetzt haben.
Mhm.
Und ich dadurch nochmal so ein anderes Bild und einen anderen Zugang dazu bekommen habe. Und ich finde, sie hat dann diese He4She-Kampagne gemacht. Und sie hat auch öffentlich medial über OMGs gesprochen, was ich auch ganz, ganz toll finde, dass sie über diese Plattform spricht und dieser Plattform dann, glaube ich, nochmal zu mehr Sichtbarkeit geholfen hat. Und sie hat jetzt nie so ganz explizit über ihre Sexualität gesprochen, aber ich würde sagen, immer zwischen den Zeilen.
Mhm.
Und das hat mir in meinen Anfängen total geholfen, dass es sie da als Identifikationsfigur gab.
Ah ja, cool. Das kann ich nachvollziehen. Ja, dass sie sich da getraut hat, in der Öffentlichkeit mit aufzutreten und sich auf ihre Sexualität im Prinzip zu beziehen. Ich weiß auch noch, ich kann mich auch noch dran erinnern. Es scheint uns beide geprägt zu haben. Ja, coole Vorbildfunktion. Ich weiß nämlich noch genau, was sie gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt zu OMGs, ich wünschte, das hätte es schon länger gegeben.
Ah, okay.
So, und und hat sich damit sozusagen ja zumindest mal damit gezeigt, dass sie selbst diese Auseinandersetzung hat mit ihrer eigenen Vulva und wie sie sich selbst befriedigen kann und so. Und das war für mich auch damals so ein Wow, man kann sich vor eine Kamera stellen und das sagen.
Mini-Memo. Emma Watson. Emma Watson nutzte ihre mediale Sichtbarkeit früh, um über Feminismus und sexuelle Bildung zu sprechen. Ruhig, sachlich, gut recherchiert. Als sie öffentlich sagte, sie wünschte Plattformen wie OMGs, hätte es in ihrer Jugend schon gegeben, setzte sie ein Zeichen. Weibliche Selbstbefriedigung ist kein Tabu, sondern Teil von Gesundheitswesen. Emma Watsons Haltung spiegelt ein wissenschaftlich bestätigtes Prinzip wider. Wissen über die eigene Sexualität erhöht Wohlbefinden, Selbstbestimmung und Lust. Sichtbarkeit kann Vorbild sein, auch ohne explizite Intimität.
Ja, und was ich auch spannend finde von dem, was du gerade erzählt hast, ist, weil es ja schon so dieses Ding ist, so Frauen, die da in eine bewusste Auseinandersetzung gehen und die sich auch trauen, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Und ich habe jetzt nicht gehört, und die verkörpert für mich Sinnlichkeit und eine ermächtigte Sexualität. Und ich merke ja an, dass sie einen irgendwie liebevollen, kraftvollen Zugang zu ihrer eigenen Sexualität hat oder sowas.
Ja, es ist auch tatsächlich eher auf dieser, sage ich mal, kognitiven Ebene, auf der die ganzen Dinge stattfinden. Und medial würde mir jetzt, es sei denn irgendwelche InfluencerInnen oder so, da würde mir vielleicht schon etwas einfallen. Zum Beispiel Yonilicious heißt die. Die finde ich, dass sie sehr in ihrem Körper zu Hause ist und sehr dieses Lustvolle verkörpert. Und die, finde ich, ist da ein Vorbild. Aber so wirklich Frauen, die, sag ich mal, fernsehmäßig in der Öffentlichkeit stehen, würde mir jetzt keine einfallen. Bei dir?
Genau, ich sage jetzt mal ein bisschen reißerisch. Ich glaube, eine Frau, die das wirklich ausstrahlt, könnte aktuell noch gar nicht so richtig, richtig gehypt werden in der Öffentlichkeit und entsprechend so eine Funktion einnehmen. Weil mir fallen nämlich auch Frauen ein, die das verkörpern. Nehmen wir zum Beispiel Luisa von InMuse, die wir auch interviewt haben. Für mich hat die das total verkörpert. Ja. Die hat so sinnlich gesprochen auch die ganze Zeit, so für mich. Ne? Genau, und ich glaube einfach, dass so ein gewisses Maß an mit deiner eigenen Sinnlichkeit verbunden wirklich sein und das auch ausstrahlen, dass das aktuell noch auf zu viel Irritation trifft, als dass es so Mainstream anschlussfähig wäre. Knall ich jetzt einfach mal als Hypothese raus. Einfach, weil mir im Moment niemand einfällt, der das so richtig, richtig verkörpert und damit aber so mitten in der Öffentlichkeit steht. Mir fallen Frauen ein, die einen Zugang zu ihrer Sexualität ausstrahlen und in der Öffentlichkeit stehen, aber die dann mehr so die aktuelle Norm bespielen von, ja, so einer eben sehr auf den Körper bezogenen Sexualität und sich da irgendwie so in Szene setzend oder so oder meinetwegen auch provokativ, ja. So eine Gegenströmung, aber so ein ich bin in so einer inneren Ruhe und in so einer inneren Kraft einfach in meiner eigenen Sinnlichkeit da. Ja, also fällt mir gerade niemand ein. Eine, die mir einfällt, die tatsächlich, ich weiß nicht, wie berühmt die mittlerweile vielleicht in Amerika ist oder sowas, aber ich weiß, also ich kenne sie halt, ist Layla Martin.
Ja.
So, aber die ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen Tantra-Bubble. Also.
Ja, würde ich auch sagen.
Mini-Memo. Somatische Lehrerinnen. Sexualität als Kompetenzfeld. Körpertherapeutinnen, Sexological Bodyworkerinnen und tantrische Lehrerinnen wie Layla Martin oder Luisa von InMuse tragen dazu bei, weibliche Sexualität als Forschungsfeld zu etablieren. Sie bringen Sprache, Konzepte und Methoden aus Körperpsychotherapie, Embodiment-Praxis und somatischen Traditionen zusammen. Ihr Beitrag? Sie machen sichtbar, dass weibliche Lust auch eine Fähigkeit ist. Lernbar, erforschbar, trainierbar. Nicht zufällig, nicht peinlich, sondern Teil persönlicher Entwicklung.
Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du davor gesagt hast, ich glaube auch, dass du als Frau gar nicht richtig ernst genommen wirst, wenn du dieses Sinnliche ausstrahlst und so total in dir zu Hause bist, weil die Medienwelt immer noch total patriarchal geprägt ist und deswegen musst du dann da auch irgendwie, wenn du mitspielen willst, dich den Spielregeln wahrscheinlich zum Teil beugen und das halt auch irgendwie verkörpern und da gehört dann nicht dazu, dass du total in deinem Körper zu Hause bist und sinnliche, lustvolle Dinge ausstrahlst.
Mhm.
Wäre jetzt meine These.
Ja, also ich merke, wir eiern beide so ein bisschen, weil ich glaube, ich eier ein bisschen, weil ich nicht irgendwelchen Personen, die das tatsächlich geschafft haben, so in der Öffentlichkeit zu stehen und da anschlussfähig zu sein, ich will denen nicht Unrecht tun. Eine, die mir jetzt zum Beispiel auch kommt, ist Beyoncé. Ich finde, also die...
Stimmt.
Die ist eigentlich, die empfinde ich als so mit ihrer Körperlichkeit und ihrer Sinnlichkeit verbunden und in so einer Power und so, hier bin ich und take it or leave it auf eine Art und sich da auch nicht so richtig irgendwelchen Sexualisierungen beugend, sondern in so einer eigenen Definition von, so bin ich gerade sinnlich in der Welt, bitteschön.
Das stimmt. Die war auch dann nach Emma Watson die zweite, auf die ich gekommen bin, die meinte, I'm a feminist. Wo ich auch dachte, wow, gutes Statement.
Ja.
Ja, da würde ich dir zustimmen bei Beyoncé.
Was ich noch zu Layla Martin sagen will, ist, das ist eine Tantrikerin aus den USA. Also die hat so eine Art, die mich manchmal irritiert. So leicht überdreht kommt es anfangs rüber. Und sie hat es richtig drauf. Ich kann die echt empfehlen. Ich mache gerade auch so einen Kurs bei der wieder.
Ja, hast du erzählt.
Und die empfinde ich als wirklich in ihrer eigenen Sinnlichkeit, Sexualität, ihrem Körper angekommen und kann da richtig was weitergeben und auch als Vorbild verkörpern. Also da kann man mal vorbeischauen, wenn man Lust hat, sich auseinanderzusetzen und offen ist für, natürlich ist das auch jetzt spirituell angehaucht, einfach weil sie viel mit alten taoistischen und so Traditionen arbeitet und da Praktiken aufgreift. Und ich kann aber nur sagen, das einfach mal in die Umsetzung zu bringen, macht echt was aus.
Und wenn wir jetzt von Layla Martin weitergehen und da beispielsweise in den Bereich der Mythologie auch schauen, hast du da irgendwelche Vorbilder?
Ja, genau, da hatte ich mich jetzt im Vorhinein auch mal so ein bisschen nochmal umgeschaut, weil hier und da tauchen welche auf, die für mich so als Archetypen schon auch richtungsweisend sind, wo ich mich wiederfinden kann in einzelnen Aspekten. Eine wäre zum Beispiel Lilith, die Überlieferungen zufolge die Gemahlin von Adam war.
Ja.
Und es gibt natürlich auch alle möglichen Schriften, die sie total zerreißen. Ist ja klar, wie könnte es anders sein? Aber es gibt auch Schriften, in denen sie aus dem gleichen Leben geformt wurde wie Adam. Und seine Gefährtin, Gemahlin, sonst wie, auf Augenhöhe war, gleichberechtigt und so weiter und so fort. Und Varianten der Geschichte, in denen sie sich ihm in ihrer Sexualität unterordnen sollte, dazu aber nicht bereit war und ihn dann verlassen hat. Kapau!
Yeah!
Und ich finde einfach, an manchen Stellen gibt es tatsächlich, gibt es eben auch Mythologie, die inspirieren kann und die auch wirklich in vielen, vielen Kulturen auftaucht. Das kann wirklich auch richtungsweisend und inspirierend sein. Muss man ein bisschen wühlen, weil natürlich alles patriarchal überlagert.
Mini-Memo. Lilith. In frühen Textüberlieferungen wird Lilith als Gefährtin Adams beschrieben. Aus dem gleichen Material geschaffen, gleichwertig. Einige der ältesten Fassungen schildern sie als Frau, die ihre sexuelle Gleichberechtigung einforderte und eine Unterordnung ablehnte. Genau diese Haltung führte später zu ihrer Dämonisierung. Lilith steht damit für ein Muster, das feministische Forschung gut dokumentiert. Frauen, die Selbstbestimmung, insbesondere sexuelle Autonomie leben, werden kulturell oft abgewertet oder verzerrt dargestellt. Wenn du heute ein klares inneres Nein spürst, das sich gegen Anpassung richtet, greift dieser Anteil auf ein sehr altes kulturelles Erbe zurück. Autonomie als Grundrecht weiblicher Sexualität.
Ich glaube, dabei belasse ich es mal so ungefähr, aber ich kann nur sagen, es gibt da wirklich einzelne Figuren. Ich habe beispielsweise letzte Nacht übrigens von einer geträumt, Hathor. Die Göttin Hathor, das ist eine Göttin aus der griechischen Mythologie und offenbar beeindruckt und beeinflusst sie mich insoweit, als ich von ihr träume.
Ja, kenne ich gar nicht.
Die stehen dann so für bestimmte Qualitäten. Ja, kann man sich auch mal mit auseinandersetzen, werden wir Mini-Memo reingeben.
Mini-Memo. Göttinnen der Sinnlichkeit, Hathor, Oshun, Freya. Viele Kulturen kannten Göttinnen, die Lust, Genuss, Kreativität und Körperlichkeit als positive, lebensspendende Kräfte verkörperten. Hathor aus Ägypten stand für Musik, Ekstase, Tanz und Fruchtbarkeit. Oshun aus der Yoruba-Tradition für Süße, Sinnlichkeit, Schönheit und Heilung. Freya aus der nordischen Mythologie, Sexualität, Liebe, Magie, Selbstbestimmung. Diese Figuren transportieren Vorstellungen weiblicher Lust, die nicht moralisiert, sondern gefeiert wurde. Die Auseinandersetzung mit diesen Göttinnen kann auch dann hilfreich sein, wenn du dich selbst weder religiös noch spirituell siehst. Es tut gut, Geschichten von weiblichen Figuren zu lesen, deren Sinnlichkeit, Sexualität und Ekstase gefeiert wird.
Und ich habe jetzt noch an dich die Frage, gibt es irgendwas, was dir zu diesem Thema Vorbilder noch wichtig ist, auf dem Herzen liegt, was du noch sagen magst?
Nein.
Nein.
Ganz klar, nein, ich bin alles losgeworden.
Cool.
Lilith unterschreibe ich. Das vielleicht noch.
Okay, also, wir verabschieden uns.
War schön.
Wie immer. Bis Ciao. Dann.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.